Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich diese Woche weiter eingetrübt. Das Handelsvolumen hier an der Börse ist aber recht hoch. Was heißt das jetzt und welche Branchen sind besonders interessant? Wo sollten Anleger aber vielleicht lieber die Finger weglassen? Das bespreche ich mit meinen beiden Gästen heute. Zum einen Robert Halver von der Baader Bank. Herzlich willkommen. Und danke. Jens Scharnowski, er ist der Deutschlandchef vom Online-Broker XTB. Auch ein herzliches Willkommen. Ja. Ja, wir sind beim Du hier, deswegen, Robert, diese Woche war ja Karneval. Man hört es ein bisschen an deiner Stimme, wenn ich das sagen darf. Die Narren waren wieder los und auch Politiker haben ihr Fett wegbekommen auf den Karnevalsumzügen. Die Konjunkturstimmung, die ist erneut diese Woche wieder schlechter ausgefallen als gedacht. Schaffen wir es einfach nicht, die Rezession in den Griff zu kriegen?
Man kann es ja so beschreiben, wenn man auf dem Kölner Rosenmontagszug ist und die Persiflagewagen sieht, ja, wo die Politik durch Kakao gezogen wird, das Thema Wirtschaft, radikale Neuverschuldung, ja, da weiß man, was hier auf den Nägeln brennt, Arbeitslosigkeit, ja, also Till Eugenspiegel fährt ja mal mit im Kölner Rosenmontagszug, ja, wir kriegen es nicht hin, weil wir einfach in der Politik nicht wirklich so wie einst Ludwig Erhard oder vor einigen Jahren einfach auch Gerhard Schröder Reformen machen, und zwar knallharte Reformen. Ein bisschen Kosmetik reicht ja nicht. Man muss wirklich den Stier bei den Hörnern packen, um in der Börsensprache zu bleiben. Und wenn wir das nicht packen, dann werden wir eben nicht dieses Wirtschaftswachstum bekommen. Nur Geld reinzupumpen bringt ja nichts, ja. Wir müssen natürlich auch flankierende Reformen haben, damit hier investiert wird. Sonst greifen die Unternehmen einfach das Geld ab vom Staat und sagen dann auch Wiedersehen. Das kann es ja nicht gewesen sein. Also man kann nicht nur A sagen, muss auch B sagen. Aber mit Reformen tun wir uns ja schwer, weil ja beide Parteien Angst haben, die großen Parteien. Die Union hat Angst, an die AfD zu verlieren und die SPD an die Linken. Und das hemmt. Nur, wenn wir das nicht schaffen, da haben wir ein ernstes Problem. Aber das Schöne ist ja, die Weltkultur läuft ja. Und darauf achten unsere deutschen Werte, nicht auf Berlin, so schön die Stadt auch manchmal ist.
Und ein Stimmungsbarometer, kann man also auch den Karnevalszug dann gleich mitnehmen, weil man da die wichtigen Themen sieht.
Definitiv, das ist ein Abbild der Gemengelage, auch der Meinung der Deutschen, was sie denken, das ist eindeutig. Ja, aber schön wäre es eben, wenn dann diese Persiflage irgendwann nicht mehr dabei ist. Da weiß man, man hat eine Lösung bereitgestellt, aber da sind wir sehr weit davon entfernt. Man kann dankbar sein, dass deutsche Politik nicht an der Börse notiert ist. Es wäre wahrscheinlich ein Penny-Stock.
Jens, die Aktienmärkte laufen ja trotzdem gut, obwohl die Stimmung jetzt in der Wirtschaft nicht so gut ist. Könnte die Börse noch viel besser laufen, wenn die Stimmung auch da besser wäre?
Ja, Wirtschaft und Finanzmarkt, Börse ist öfter mal getrennt. Das heißt, wie so die Wirtschaft läuft, da haben wir, glaube ich, 3 Jahre kein wirkliches Wachstum. Ich glaube, es gab es noch nie seit 1949, ganz schön schlechte Zeiten. Trotzdem sind wir beim nahe Allzeithoch. Ich glaube, Allzeithoch war diesem Jahr bei 25.500 Punkte circa am DAX. Und wo sind wir jetzt heute? Irgendwo bei 25.100 Punkte, also relativ nah am Allzeithoch. Und wenn wir nach Amerika schauen, Dow Jones, Nasdaq, auch alles nah am Allzeithoch. Ich glaube, Dow Jones ist am Allzeithoch. Die Stimmung ist weiterhin gut. Und ich glaube auch nicht, dass es nach runter gehen wird. Klar, Bewegung haben wir immer, bei Einzeltiteln, bei Indizes. Aber die Börse performt weiter. Weil Geld ist weltweit immer noch gut genug da. Und nicht nur Deutschland hat Kapital, sondern die Welt hat Kapital. Und da sieht man ja auch die großen Trends, dass ganz, ganz viele jetzt sagen, weltweit, USA, alles schön, aber vielleicht sollten wir auch ein bisschen Kapital aus den USA abziehen. Und dann schaut man natürlich auch noch auf Europa und nach Deutschland. Und viele Werte sind immer noch relativ günstig bewertet. Also Kapital ist da, bin weiterhin grün mit der Börsenampel, dass es weiter eher aufwärts geht.
Wenn wir das jetzt hören, also an den Märkten läuft es ganz gut, aber kann uns da die Geopolitik am Ende doch einen Strich durch die Rechnung machen und die Börsen reagieren dann als schwarzer Schwan oder sowas?
Ja, der schwarze Schwan. Seit 2008 gab es einige schwarze Schwäne. Hätten wir seit 2008 keine Aktien gekauft, dann wären wir schwarze Schwäne. Das heißt, wir haben immer Probleme gehabt, aber die Probleme werden immer gelöst, weil natürlich auch ein US-Präsident kein Interesse daran hat, dass der Aktienmarkt abschmiert, weil ihm das natürlich nicht zu Pass kommt bei den Zwischenwahlen, zum Beispiel im November 2026. Es gibt immer die Megathemen, es gibt Zinssenkungsfantasie, es gibt Hightech, es gibt, was der Jens sagt, die Wiederholung der zyklischen Werte, ja, weil die Weltkultur läuft, auch die Schwellenländer laufen ja super, also muss man jetzt keine Angst haben, dass uns der Aktienmarkt abschmiert. Auch Amerika, auch das hat der Jens gesagt, ja auch nicht weit von den Allzeithochs weg. Amerika wird nicht untergehen, aber dass wir natürlich hier gerade in Europa oder in Schwellenländern die Value-Werte haben, ja, ist natürlich ein bisschen unser Vorteil. Wir sind ja immer noch das zyklische Herz Europas, mindestens in Deutschland, und davon profitieren wir dann auch. Ist ja schön, und daher dieses Bild, ein starker DAX bei einer schwachen Regierung.
Wenn wir jetzt mal gucken, das Handelsvolumen, habe ich am Anfang schon gesagt, war jetzt zuletzt relativ hoch. Was heißt das denn für Aktien und Branchen? Wo wollen Aktionäre gerade Gas geben?
Also Volumen oder Handelsvolumen kann ja bedeuten, ich kaufe oder verkaufe. Das ist nicht immer dafür ein guter Indikator, ob es nach oben oder unten geht. Aber ich habe mich im November festgelegt, was ich auf meine Watchlist packe für 26. Das sind 3 deutsche Werte. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir tolle deutsche Perlen haben. Und das sind zum Beispiel Lufthansa auf meiner Watchlist, Bayer und Mercedes. Und ich habe einfach mal geschaut, Lufthansa hat seit Jahresbeginn, also in gerade mal 6-7 Wochen, 11% plus gemacht in 6 Wochen. Also da kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Bayer 23% plus. Und ja, wer sich mit der Börse jeden Tag beschäftigt, hat auch gesehen, dass wir ja diese Woche mal 6-7% plus hatten in Bayer und am nächsten Tag auch mal 7-8% runter. Bewegung ist da. Und das ist natürlich auch Handelsvolumen. Aber wenn wir gucken, interessiert mich, was gestern und heute der Kurs war oder vielleicht auf Jahressicht oder seit 6 Wochen, seit Jahresbeginn. Und da sind, glaube ich, 23% plus in 6 Wochen, trotz dieser Hoch- und Runterphasen, Performances, die sie sehen lassen können. Noch nicht ganz so performt hat mein dritter Wert Mercedes. Da sind wir seit Jahresbeginn so rund minus 2,5%. Aber meine Sicht für 26 Jahre bis Jahresende. Da glaube ich schon, dass wir bestimmt Minimum 5-7% plus sehen. Ja, Mercedes hat Probleme. E-Auto, ja, nein, was kauft der Deutsche oder auch die Welt? Aber der Schwung ist gemacht. Und auch wenn jetzt vielleicht bald ist der Hauptversammlung für Mercedes, da vielleicht die Dividende ein bisschen geringer ausfallen wird. Der Kurs, auf Jahressicht, denke ich mal, da haben wir bestimmt noch gute Pluszeichen, die wir sehen können.
Und vielleicht gibt ja die Formel 1 noch Rückenwind. Da sieht es ja momentan auch ganz gut aus, dass Mercedes dieses Jahr auch noch eine Rolle spielen könnte. Herr Halber, was sind denn Ihre Branchen gerade? Gehen wir ein bisschen weg von Tech oder ist Tech immer noch wichtig? KI, Rheinmetall als Industrie, als Rüstung. Also wo sehen Sie da die Chancen?
Also ich bin für Hightech längerfristig durchaus optimistisch, aber die Spreu trennt sich vom Weizen. Die KI-Investitionen müssen sich bezahlbar machen, definitiv. Man könnte es auch so ausdrücken, die schöne Kinderzeit von Hightech ist vorbei, es kommt die Pubertät und wer Kinder hat, der weiß, das ist manchmal relativ schwierig. Das haben wir jetzt im Augenblick. Aber nicht, dass der Markt dann in sich, was ja viele auch heute wieder sagen, zusammenfällt, das sehe ich überhaupt nicht, weil ja die Bewertungen auch schon zurückgekommen sind. So, also. Aber sehr wichtig natürlich auch nochmal, die typischen Substanzwerte zu nehmen, die es in Deutschland gibt, die es in Europa gibt, die es in den Schwellenländern gibt. Die profitieren natürlich vom weltwirtschaftlichen Wachstum. Das ist die Industrie, das sind die Autowerte. Ja, da bin ich auch dabei. Mittelfristig auch die Rüstungswerte, ja, finde ich auch interessant, die Energiewerte, die Chemie, die ist interessant, ja, die sollten wir auch nicht vergessen. Also all das, was im Augenblick auch amerikanische Analysehäuser gerne empfehlen, nämlich auch europäische und deutsche Zykliker. Und wenn sie es machen mit ihrer Marktmacht, wird ein Schuh draus.
Wir wechseln ein bisschen das Thema schon auf die nächsten Anlageklassen, Gold und Bitcoin. Da gab es ja enorme Bewegungen. Schauen wir vielleicht zuerst auf Gold. Ja, dieser enorme Lauf bei Edelmetallen, ist der jetzt gestoppt erst einmal?
Da war er bei knapp 5.500 Dollar zum Jahresanfang und dann ging es auch mal 1.000 Dollar runter. Und jetzt pendelt sich so ein bisschen der Kurs aus und die Richtung wird gesucht. Ich glaube schon, dass für die Investoren, die so eine Sicht haben auf 1, 3, 5 oder 10 Jahre, also eher längerfristig, Gold natürlich immer die gute Beimischung bleiben wird. Weil es ist immer noch ein sicherer Hafen, aber auch sicherer Hafen bedeutet nicht, dass es nicht mal 5 oder 10% runtergehen kann, was wir gesehen haben. Also nicht verkaufen, wenn es mal ein bisschen stürmischer wird oder ein bisschen runtergeht, wenn ich eine Sicht habe auf 1, 3, 5 oder 10 Jahre. Und der Trader, der natürlich dann immer beide Richtungen sieht, Long und Short und vielleicht mal für eine Stunde oder für einen Tag oder zwei halten möchte, der freut sich natürlich auf solche Bewegungen, weil der kann immer schnell reagieren, muss sich fürs entscheiden, gehe ich auf steigend oder gehe ich auf fallend? Und wenn ich dann richtig liege, freue ich mich, wenn die Märkte volatil sind. Also Gold ist mit Sicherheit interessant. Die nächsten Wochen glaube ich auch, dass sich die Volatilität noch nicht legen wird. Es wird noch ein bisschen weiter runtergehen und wieder ein bisschen hochgehen. Aber langfristig, wie gesagt, auf Jahresicht, auf viele Jahre Sicht, bin ich immer noch sehr positiv für Gold.
Die meisten haben wahrscheinlich Gold jetzt auch als wirklichen Sachwert im Kopf. Aber man kann ja Gold auch ganz normal an der Börse handeln. Also das ist richtig was für aktive Trader auch.
Genau, wenn ich also sage langfristig, auf Jahressicht, auf 5 Jahre Sicht, dann suche ich mir vielleicht ein Zertifikat oder ein ETF. Xetra Gold gibt es ja oder viele, viele ETFs und das kann ich dann langfristig halten. Und wenn ich sage, ich will kurzfristiger spekulieren, eine Stunde, einen Tag, 2 Tage, dann sucht man sich wahrscheinlich CFDs oder andere Hebelprodukte und da kann ich dann auf beide Richtungen setzen, long oder short, muss bloß richtig liegen.
Aber gehört Gold auch in Ihr Depot mit rein?
Auf jeden Fall. Die Fundamentaldaten sind ja eindeutig. Die Welt kauft Gold. Die großen Notenbanken kaufen Gold, weil sie deutlich weniger US-Staatspapiere kaufen. Ja, also es ist eindeutig. Die Chinesen, die lassen die US-Staatspapiere links liegen. Die Japaner auch immer mehr. Die Europäer auch. Allein das schon Trump an Füßchen zu stellen, das ist der eine Punkt. Und wir haben ja gesehen bei der Konsolidierung jetzt vor einiger Zeit, es ist ja nicht verkauft worden, Gold physisch. Ja, die Terminmärkte haben das gemacht, ja, das ist eindeutig, übrigens auch bei Silber. Ich möchte Silber immer mit dazu nehmen, weil Silber ja noch mehr Industriemetallcharakter hat. Wenn man sieht, so viel Silber kann man nicht produzieren, wie nachgefragt wird, ja. Und da sieht man eben auch, dass der Silberpreis natürlich über die Terminmärkte gedrückt wird. Es gibt ja jetzt einen neuen Kontrakt. Ich glaube, Basisgröße sind 100 Silberunzen mal jetzt 80, 85, für jeden erschwinglich. Und das Schöne oder nicht, das nicht Schöne ist, es gibt einen Barausgleich. Es gibt nicht die physische Lieferung. Das zeigt natürlich, dass hier sich die Terminmärkte abkoppeln von einem fundamental starken Gold- und Silberpreis. Also gehört Gold und Silber bis 10% des liquiden Vermögens definitiv dazu. Gold und Silber enttäuscht nicht. Gold und Silber liebe ich sehr, kannst du gut gebrauchen.
Vielleicht haben Sie ja für Bitcoin auch noch so ein paar gute Redewendungen. Auch der abgestraft.
Ja.
Man geht, also ich würde sagen, man sieht schon eine eigene Anlageklasse, aber zum einen hat es die Erwartung vom sicheren Hafen jetzt nicht so erfüllt und zum anderen hat es
aber auch noch Sie gehabt. Also wer hat dann Bitcoin als sicherer Hafen bezeichnet?
Ja, also einige haben schon gesagt, Bitcoin wird nach Gold jetzt der nächste sichere Hafen, ja, als wir auf diesen Hochständen waren.
Das war die Sturm- und Drangszeit, wo man gesagt hat, der Bitcoin ist nicht beliebig vermehrbar, es war ein Hype. Die Großen, die nach einigen Jahren Bafui zu Bitcoin geschrien haben, Warren Buffett oder auch Jamie Dimon, ja, der Chef von JP Morgan, die verkaufen jetzt sehr gerne ihre Papiere. Ich habe heute noch gelesen, dass Goldman Sachs so mancher Mensch auch in Bitcoin investiert hat. Ja, das ist der Punkt. Was Bitcoins gestört hat, ist, dass eben nicht diese Nicht-Korrelation zu anderen Anlageklassen, sondern sie hängen schon sehr stark auch an dem Hightech-Bereich. Die werden da ein bisschen mit in ein Boot genommen. Und der Hightech-Sektor sich natürlich dann auch verschlechtert, hat sie die mit runtergezogen. Und dann die Frage, was ist mit Zinssenkung in Amerika? Kevin Warsh, für mich eben, ja, die Taube im Falkenkleid, aber im Grunde genommen kann er ja bei der Verschuldung kann er keine restriktive Politik an der Deutschen Bundesbank machen. Dann macht's Puff, Bang, Paff und Amerika ist pleite. Also bin ich längerfristig für Bitcoin nicht negativ gestimmt. Allerdings, die Volatilitäten muss man aushalten. Das muss man aushalten. Und auch meine Kollegen, ja, die mir dann immer, wenn es nach oben geht, sagen, oh, sie sind ja so reich geworden, ne? Interessanterweise, es runtergeht, mit Trendsäcken laufen sie auch nicht rum. Also, da ist auch viel Jägerlatein mit dabei, ja. Es gehört dazu, aber es ist für mich keine Kernanlageform, sondern am Rande, ja. Man kann da gerne was machen. Das mache ich auch. Aber bitte nicht auf die Idee kommen, es ersetzen. Also Gold oder Aktien mit Bitcoin zu ersetzen, das würde ich niemals machen.
Puff, Peng, Paff, also Volatilität sehen wir natürlich beim Bitcoin, aber auch das wäre ja wieder was für aktive Trader.
Ja, also den Begriff sicherer Hafen würde ich bei Bitcoin immer streichen. Wir nennen es ja das heißeste Instrument des Universums und das sagt ja schon mal was bei Hunderttausenden von Wertpapieren. Die Volatilität ist hoch und die wird auch nicht weitergehen. Es wird auch in den nächsten 2-3 Jahre hohe Volatilität geben. Das heißt, es wird mal vielleicht 50.000 geben, mal 100, 120.000. Das wird weitergehen. Langfristig glaube ich auch, weil der große Vorteil, ähnlich wie Gold oder Silber, nicht beliebig vermehrbar technisch, das ist natürlich anders als das sogenannte Fiat-Geld. Das kann natürlich theoretisch immer die gute alte Notenpresse vermehren. Das spricht natürlich viel dafür. Aber die Volatilität bleibt hoch. Also nicht als sicherer Hafen sehen, sondern wirklich als Turbo, wenn ich sage, ich glaube daran, es wird wieder hoch und runter gehen oder aktives Trading auch auf fallende Märkte setzen, dafür ist Bitcoin wirklich sehr gut.
Frage an beide für dieses Jahr, mehr Chancen oder mehr Risiken an den Märkten?
Märkte ist ja so allgemein wie Fernsehen, Fernsehprogramm ist gut oder schlecht und dann gibt es auch ganz, ganz gute und ganz, ganz schlechte. Also ich würde immer sagen, wie immer, Stockpicking, die Perlen raussuchen und da dann drauf fokussieren. Es wird Märkte geben, die runtergehen und Märkte gehen, die nach oben gehen, so sieht es immer aus.
Ja, wenn ihr Sektorrotation reitet, also mehr die zyklischen Werte, die Value-Werte nimmt, wir haben sie ja besprochen, Chemie, auch Automobilwerte, Industriewerte, Energiewerte, auch Ausrüstungswerte für die Infrastruktur, ja, da kann, glaube ich, sehr wenig passieren. Es wird ja weltweit genau dort investiert. Weltweit, ja, massiv. Und da braucht man auch das Know-how auch unserer deutschen Industriewerte. Das ist schon mal sehr positiv. Aber bitte auch nicht die Hightech-Werte vergessen. Auch hier. Ja, abklopfen, ja, nicht, wie heißt das Märchen, was Aschenputtel, ja, die Guten ins Depötchen, die Schlechten ins Köpfchen, ja, darum geht's. Einfach überlegen, kann der Wert X denn wirklich diese massiven KI-Investitionen wirtschaftlich darstellen oder nicht? Wenn nicht, dann weg damit. Und wenn ja, da spricht nichts gegen. Und bei KI sind wir jetzt am Anfang mit allen Problemen, die damit verbunden werden. Also, und für mich, um die Frage zu beantworten, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier Ende des Jahres nach Weihnachten mit Tränensäcken rumlaufen werden.
Also das können wir ja testen. Machen wir den Talk nochmal zu Weihnachten und gucken mal, wie das Jahr gelaufen ist. Dankeschön, Robert Halber von der Baader Bank und Jens Schanowski, der Deutschlandchef vom Online-Broker XTB, heute hier auf dem Börsenbalkon in Frankfurt. Danke Ihnen und euch fürs Zuschauen. Alles Gute und bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.